Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Dries, heute mit einer Sendung, die sich komplett widmen wird dem deutsch-baltischen Schriftsteller Fred von Hörschelmann, der gelebt hat von 1901 bis 1976. Hörschelmann zählte in der Weimarer Republik zu den Wegbereitern der neuen Kunstform des Hörspiels. Daneben ist er aber auch Verfasser von Gedichten, Erzählungen und Aufsätzen zur Literatur, die gleich vorgestellt werden von meinem Kollegen Michael Köhler, der 12 Monate lang eingetaucht ist in das gewaltige Werk dieses faszinierenden Schriftstellers. Viele Jahrzehnte waren Hörschelmanns Sachen vergriffen. Der Göttinger Wallstein Verlag hat sich deshalb verdient gemacht mit einer 4-bändigen Werkausgabe. Mehr weiß Michael Köhler.
Fred von Hörschelmanns Biografie ist ausnahmsvoll und typisch zugleich. Dass er mehr als ein Drittel seiner Zeit, seiner Lebenszeit, auf Reisen verbracht hat, ist sicher typisch für ihn und wohl auch typisch für ein heutiges europäisches Schicksal. In einer Außenstation der deutschen Sprache geboren wie Paul Celan, von den Geschichtsläuften aus der sogenannten Heimat verschlagen, anderswo Fuß gefasst. Und Heimat konnte nicht mehr Ort und Landschaft sein, aber vielleicht Sprache, vielleicht Literatur, sicherlich Menschen. Unterwegs sein als heutige Lebensform, das ist ausnahmsvoll und typisch zugleich.
Was Dieter Hasselblatt ebenso einfühlsam wie präzise beschrieben hat, ist die Geschichte eines Exilanten im eigenen Sprachraum. Hasselblatt war ein Weggefährte und Freund des Autors. Er war Hörspielautor und kam wie Hörschelmann auch aus dem Baltikum, aus Estland. Der 25 Jahre jüngere Hasselblatt war seit 1963 Hörspielchef des gerade gegründeten, noch ganz jungen Deutschlandfunk. Man muss sich das in Erinnerung rufen, wenn im nun Folgenden die Bedeutung eines nahezu vergessenen, wichtigen deutschen Schriftstellers hervorgehoben wird. Der Göttinger Wallstein Verlag legt in 4 Bänden eine Werkausgabe vor, die lange vergriffene Texte wieder zugänglich macht. Dieses editorische Projekt ist gar nicht genug zu loben, weil es einen Autor aus dem Erinnerungsschatten der Literaturgeschichte holt. Ein Autor und Erzähler, der zwischen Stefan Zweig und Thomas Mann, zwischen Eduard von Keyserling und Johannes Bobrowski, zwischen Rainer Maria Rilke und Franz Kafka ein Werk geschaffen hat, das buchstäblich ins Ohr geht. Klingende Prosa. Oft geht es um wenige Personen in tragischen Situationen, die letztlich allein sind und bleiben. Aber der Reihe nach. Zuerst widmen wir uns den Lebensstationen Fred von Hörschelmanns, dann geht es um seine Hörspiele, für die er berühmt ist, danach werfen wir einen Blick auf die Erzählungen und schließlich geht es um seine Gedichte und Aufsätze zur Literatur.
Als Hörspielautor, und ein solcher war Fred von Hörschelmann aus meiner Sicht ja vor allem, ist er ein Klassiker dieses Genres, dieser Kunstform des Radios. Das gilt bereits für die Frühzeit des Hörspiels.
Wolfgang Schiffer ist Schriftsteller und Übersetzer. Er war viele Jahre Dramaturg und leitender Hörspielredakteur beim WDR. Schiffer hebt den Funkautor und Hörspielpionier Hörschelmann hervor.
Sein Hörspiel Flucht vor der Freiheit, das in einer ersten Fassung kurz vor 1930 entstand, ist manchen Hörspielkennern bereits solch ein Klassiker. Meines Wissens aber ist sie als Tonaufnahme nicht mehr oder zumindest nicht mehr vollständig erhalten. In jedem Fall aber trifft dieses Prädikat auf die Nachkriegszeit zu, in der Hörschelmann bis zu seinem Tod 1976 mehr als 20 Hörspiele schuf und zahlreiche Hörspielbearbeitungen großer Romane und Bühnenstücke, Tolstoi, Dostojewski und so weiter. Da reiht er sich ein als Vertreter des seinerzeit modernen literarischen Hörspiels in eine Liste namhafter Autorinnen und Autoren der deutschsprachigen Literatur. Ich nenne nur Ingeborg Bachmann, Günter Eich, Wolfgang Weyrauch, Heinrich Böll, Friedrich Dürrenmatt, Marie-Louise Kaschnitz nicht zu vergessen, Alfred Andersch und ja, manch andere illustre Namen noch.
Als Kind eines baltischen Barons wird Fred von Hörschelmann 1901 am nordöstlichen Rand des deutschen Sprachraums geboren, genießt eine klassische Bildung und wächst mehrsprachig auf. Seit Ende der 1920er Jahre übersetzt er aus dem Russischen und schreibt für die Vossische Zeitung oder die Berliner Zeitung am Mittag. Als er 1933 nach Berlin reist, ist er im Hitler-Deutschland ein Ausländer. Im NS-Staat erkennt der zunächst Nationalgesinnte rasch das Kleinbürgerliche und Gewalttätige am Werk. Er schlägt sich als Übersetzer und Gelegenheitsautor bei Zeitungen durch. Als Deutschbalte musste er 1939 nach dem Hitler-Stalin-Pakt seine Heimat verlassen. Die Frage nach Schuld und Verantwortung, nach Flucht und Vertreibung, nach Freiheit und Entscheidung zählt von Anfang an zum Kern seines Schreibens. Bereits 1928/29, das neue Medium Radio ist gerade mal 5 Jahre alt, ist die erste von 3 Fassungen eines Hörspiels fertig, dessen vielsagender Titel »Flucht vor der Freiheit« lautet. Es ist die Geschichte zweier Männer, die isoliert auf einer einsamen Leuchtturminsel arbeiten. Die vorliegende Werkausgabe druckt alle 3 Fassungen ab, aus den 20er Jahren, aus den 30er Jahren und aus den 50er Jahren. Leuchtturmwärter Rauk ist darin ein griesgrämiger Menschenfeind, ein argwöhnischer Mann, der verhindern will, dass der anwesende Ingenieur Wegel die Insel verlässt. Ingenieur Wegel aber will seiner Schuld entkommen, weil er eine fehlerhafte Grubenlampe entwickelt hat, die 14 Bergleute in den Tod riss. Herschelmann zeigt, der Mensch ist gefangen in Geschichte und seinen eigenen Geschichten. Die Aussicht auf Freiheit ist aussichtslos. Das ist ebenso zeitkritisch wie existenzialistisch. Der Mensch verstrickt sich in Schuld und versündigt sich.
Sagen Sie mal, Wegel, warum haben Sie mir denn nicht früher gesagt, dass Sie Ingenieur sind? Oder weshalb gaben Sie den Posten auf?
Das kam so.
Also, ich weiß es. Ich weiß, dass Sie ganz einfach hier sind, weil man aus Ihnen anderswo ein nützliches Glied der menschlichen Gesellschaft machen will.
Also Rauk, Sie sind nicht richtig zufrieden, wenn Sie über einen Menschen nicht irgendwas Gemeines zu denken haben. Eine faule Stelle.
Ja, gut gesagt. Gut gesagt, das ist es. Ja, da ist schon was Richtiges dran. Ich bin nicht richtig zufrieden, bis ich dahinter gekommen bin. Aber jetzt bin ich zufrieden.
In dem Hörspiel »Die verschlossene Tür« von 1952 greift der Autor die jüngere Vergangenheit auf. Der baltische Gutsherr Herbert Baron Kedell hat sein Anwesen eingebüßt, erhält aber ein Ersatzgut. Von der ersten Zeile an geht es um Baltendeutsche, die ins Warteland umgesiedelt werden. Der baltische adelige Kedell ist Opfer und Nutznießer zugleich. Und er verrät den ehemaligen Gutsbesitzer, den polnischen Juden Dr. Levi, der sich vor den Nazis versteckte, nicht.
Bestimmt, ja, Sie kennen die Leute hier nicht, Baron. Sie sind so etwas wie ein Träumer. Sagen Sie, Baron, warum tun Sie überhaupt so viel für mich?
Wahrscheinlich, weil zu viel gegen Sie getan wurde. Ich habe einen gewissen privaten Sinn für Gerechtigkeit.
Nein, Baron, Sie haben nicht einen privaten Sinn für Gerechtigkeit. Sie haben Gottes Sinn für Gerechtigkeit, Baron.
Wissen Sie, Gott ist weit, die Gestapo ist nah.
Ja, aber Gott wird es Ihnen lohnen.
Und jetzt legen Sie sich wieder hin, Herr Levi.
Ja.
Sie müssen sich noch schonen.
Für Hörspielhistoriker Wolfgang Schiffer ragt ein Werk unter den Radiofassungen heraus.
Vor allem das Hörspiel »Das Schiff Esperanza« aus dem Jahre 1953, eines der meistgespielten Hörspiele, wenn nicht das meistgespielte und auch meist übersetzte Hörspiel in der Geschichte der ARD. »Das Schiff Esperanza« handelt im Kern neben einer tragischen Vater-Sohn-Geschichte von einem verbrecherischen Schiffskapitän, der unter dem Vorwand, sie nach Amerika zu bringen, für teures Geld illegale Flüchtlinge in seinem Frachtraum versteckt, um sie dann jämmerlich vor der Küste ertrinken zu lassen.
Es ist das berühmteste Werk Herschelmanns, eine Fabel über Auswanderer und Flüchtlinge, Hoffnungslose und Exilanten, Gewissenlosigkeit und individuelle Schuld. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg geschrieben, klingt es in unseren Ohren heute wie ein zeitgenössisches Stück über Asylsuchende und Boat People. Genauso gut lässt es sich als die ewige Daseinsmetapher vom Schiffbruch, dem Unterwegssein und dem Ausgesetztsein lesen. Oder auch als bitterböse politische Fabel auf die NS-Zeit. Kapitän Grove verdient im Stück nämlich sein Geld mit Mord an Flüchtlingen. Er will den Zwängen seines Handelns entfliehen, bemerkt aber nicht, dass sein Sohn Axel unter den Flüchtlingen ist. Er hat ihn, wie auch die Flüchtlinge, schutzlos ausgeliefert und dem Schicksal überlassen. Hier die Variante von 1953 des NWDR.
Was tun Sie denn, Kapitän?
Zurück, sofort zurück. Wir gehen auf Gegenkurs.
Aber das hat auch keinen Sinn. Wo vorhin die Sandbank
war, in zwei Stunden sind wir da.
Da ist schon längst die Flut drüber. Da ist keine Sandbank mehr, da sind 3 Meter Wassertiefe.
Schweigen Sie, wir gehen zurück. Wir suchen das Meer ab, meinetwegen den ganzen Tag lang.
Das ist doch reiner Unsinn, Kapitän. Jede Stunde, jede Reiseminute kostet uns...
Das ist mir ganz gleich.
Was würde die Gesellschaft dazu sagen?
Das ist mir gleich.
Aber diese Leute, von denen lebt doch keiner
mehr. Schweigen Sie! Vielleicht ist eben der Augenblick, wo er den Boden unter den Füßen verliert. Vielleicht kann er sich noch so lange halten.
Niemand kann sich so lange halten.
Aber vielleicht, wenn wir es mit äußerster Kraft versuchen.
Es ist vollkommen zwecklos.
Aber man kann doch nicht einfach dabei stehen und zusehen.
Ende der 1920er Jahre, zu einer Zeit, als Alfred Döblin etwa in expressionistisch kollagierender neuer Großstadtprosa schreibt, hält Hörschelmann an melancholisch-resignativem, traditionellem Erzählen im Sinne Stefan Zweigs fest. Zur Gruppe 47 zählte er nicht. Er galt als unmodern.
Ja, ich weiß gar nicht, warum. Ich habe einmal mit Rob Grier gesprochen. Der sagte, man kann heute nicht mehr so schreiben, wie etwa Balzac geschrieben hat. Jede Zeit, sagte er, verlangt einen ganz besonderen Stil. Und der Stil dieser Erzählung, des Erzählten, wo der Erzähler alles weiß und so weiter, die ist eben heute nicht mehr möglich. Die Gesellschaft hat sich verändert und vor dessen hat sich auch die ganze Struktur einer Erzählung verändert. Ich sagte aber, wie ist das denn nun jetzt mit Russland? In Russland hat sich die Gesellschaftsstruktur wirklich aufs Radikalste verändert. Aber die Leute, die dort schreiben, erzählen eigentlich genauso, wie Tolstoi erzählt hat. Darauf meinte er, ja, das war eben Folge der Diktatur oder so. Aber sie schreiben ja auch, wenn sie nicht in der Diktatur schreiben, sondern...
Sie teilen also Rob Grier's Meinung offenbar nicht ganz.
Stimmt nicht, nein. Man könnte heute genauso gut erzählen wie immer.
Der aus seiner Heimat an der litauischen Ostsee vertriebene Deutschbalte Fred von Hörschelmann spricht liebevoll und einfühlsam, unaufgeregt und zornlos, unbeeilt und erinnerungssicher über seine heimatliche Landschaft wie über eine verlorene Geliebte.
Sehr verehrte Insel, wenn Sie diesen Brief lesen, und Sie werden es nicht, denn Sie kennen keine Buchstaben, nur Bäume, Wolken und Winde, werden Sie sich meiner nicht erinnern. Wir hatten bei unserer damaligen Begegnung fast auf den ersten Blick Gefallen aneinander gefunden. Es ist nicht eitel von mir, wenn ich dieses Einander ausspreche, denn ich hatte damals, sogleich, wenn auch kaum wahrgenommen, die beruhigende Gewissheit, dass auch Sie freundlich von mir dachten, dass Ihre blauen, verschwimmenden Träume mich mitenthielten, dass Sie mir hier und da, so mit der linken Hand und gleichsam ohne recht hinzusehen, ein Geschenk nach dem anderen machten.
In Ihrem scheinbar konventionellen Stil, der an Tolstoi und Dostojewski geschult ist, wo Sätze gut und gern auch schon mal über 8 bis 10 Zeilen gehen, wird diese klangvolle Literatur selber zum Geschenk. Denn die unendliche Kombination aus 27 Buchstaben wird zum semantischen Ereignis, wenn sie gesprochen wird und in uns klingt. Hörschelmann ist durch und durch ein akustischer Prosaist. Die Erzählung endet so.
Jetzt ist es zu spät und ich werde sie nie wiedersehen. Ich werde nie wieder in einem ihrer dunkelroten Holzhäuser wohnen. Jetzt sind vielmehr sie es, die mich bewohnen. Sie bewohnen meine Träume und die Zwischenräume des Tages, und hinter jeder Straßenwand, an der ich vorbeikomme, beginnt ihr Reich. Es bleibt mir nichts, als Ihnen, obgleich Sie diese Worte nicht lesen werden, zu sagen, dass ich Sie immer lieben werde und dass Ihre Stimme, mit der Sie nicht zu mir sprechen, aber zu den Gewittern über Ihnen, zum Sturm, der durch Sie saust, zur Sonne, der Ihre Glieder umfängt und, lachend, zu den Möwen, für mich so nah und so vernehmbar bleibt, wie die kleineren Stimmen aller Dinge, die ich im Leben verloren habe.
In einem Antwortschreiben vom Mai 1975, ein Jahr vor seinem Tod, schreibt Hörschelmann an einen interessierten Leser, dass seine Erzählungen seit 25 Jahren vergriffen sind und, Zitat, vermutlich nicht neu aufgelegt werden. Das sind insgesamt jetzt also 70 Jahre. Damit war auch der Autor so gut wie verschwunden. Die vierbändige Ausgabe der Werke Fred von Hörschelmanns macht dieses großartige Stück Literatur wieder verfügbar. Herausgeber Hagen Schäfer, der Verlag und die beteiligten Förderer der Ausgabe tun etwas Edles. Sie legen vor, nicht aus. Der deutsch-baltische Schriftsteller übersetzte aus dem Russischen und sprach mehrere europäische Sprachen. Zu seinen frühen Erzählungen und Fragmenten zählt diese Miniatur über eine russische Dame am Klavier.
Romanze. Die russische Dame am Klavier hatte schon 5 Lieder gesungen. Der orangene Lampenschirm aus Papier saß tief auf der Glühlampe. Es herrschte Dämmerung, es war schwül. Die Dame hatte wüst angeheizte Augen. Hier und da war sie schon etwas ältlich, aber sie produzierte schmachtendes Temperament. Unaufhörlich. Dann sang sie das 6. Lied. Ich sitz am Kamin, der letzte Liebesbrief versinkt im Feuer, nur Asche bleibt. Es war ein bitteres Lied in süßen 3/4. Dann sang sie den 2. Vers. Der Kamin wurde in allerhand Beziehungen zum intimen Leben gebracht und der Liebesbrief verkohlte im 3/4-Takt. Dann war sie fertig. Sie schloss die Augen und sagte, »Nein, wirklich, wie ich das fühle. Das Feuer, den Brief, ach, und den Geruch, diesen sonderbaren Geruch von brennendem Papier. Ja, die Fantasie.« Und in diesem Moment musste ausgerechnet der Lampenschirm Feuer fangen, der so tief auf der Birne gesessen und schon seit 10 Minuten leicht geraucht hatte.
Nun zu einer anderen Gattung. In Ton- und Wortwelt stehen die Gedichte Fred von Hörschelmanns der naturmagischen Dichtung Rainer Maria Rilkes näher als dem expressionistischen Pathos eines Franz Werfel. Nur ihnen ist Gott abhanden gekommen. Anders als bei Hölderlin heißt es bei Hörschelmann, aber fern sind und schweigend die Götter. Licht, Mond, Sterne, Nebel, Wasser, Regen, Wind tauchen immer wieder auf, etwa in dem Gedichtzyklus zwischen 1945 und 1970. Der Wein, den ich trinke, heißt Schlaf.
Ich warte, aber auf nichts. Ich warte, aber auf nichts. Ich spreche viel, aber mit Asche und Wind. Ich fahre, aber über Sand. Ich lache selten, aber auf der falschen Stelle. Das Haus, in dem ich wohne, heißt Regen. Der Wein, den ich trinke, heißt Schlaf. Die Frau, die ich liebe, heißt kleines Gelächter. Manchmal hänge ich mich auf, aber an mir selbst. Und so falle ich wieder herunter.
Unter den Aufsätzen zur Literatur fällt auf, dass Fred von Hörschelmann sich viel mit der französischen Literatur befasst hat. Insgesamt ist die von Hagen Schäfer herausgegebene Werkausgabe der Hörspiele, Erzählungen, Gedichte, Schauspiele und Aufsätze zur Literatur vorzüglich ediert. 4 Bände in Leinen mit Schutzumschlag, eine lesefreundliche Antiqua-Schrift mit großzügigem Satzspiegel, Kolumnentitel, eine ordentliche Paginierung, nahezu keine Druckfehler, ein Stellenkommentar zur Entstehung und Worterklärungen machen diese 4-bändige Edition zur Referenzausgabe. Herausgeber und Verlag, ebenso die Förderer dieses Projekts, sind nur zu beglückwünschen.
Michael Köhler mit einem Feature zu Fred von Hörschelmann, Werke in 4 Bänden, herausgegeben von Hagen Schäfer, Wallstein Verlag Göttingen, 2.428 Seiten, 199 Euro. Nach den nun folgenden Nachrichten geht es hier im Programm weiter mit Forschung aktuell. Und am Mikrofon des Büchermarkts verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.